Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith.
Und ich bin Lena. Und wir haben für unsere Live-Folge heute wieder Anna Zorbini auch zu Gast.
Hallo Anna.
Als dritte im Bunde.
Hallo.
Vielen Dank, dass du ein zweites Mal hier uns aushilfst beim Thema progressive Fantastik.
Und auch in der Vorbereitung schon mitgeholfen hast. Genau, wir haben ein paar Themen vom Thema. Das ist gerade viel los, weil man merkt gerade sehr, es geht auf die Frankfurter Buchmesse und das Buchhorn zu. Dinge erscheinen, Termine sind da und genau, das wollten wir jetzt einmal kurz erzählen. Das ist natürlich jetzt sogar schon wieder so ein bisschen lustig. Jetzt ist noch in der Zukunft, wenn die Folge erscheint, war das teilweise oder größtenteils auch schon, aber wir hauen einfach mal raus.
Genau.
Genau. Nämlich Nummer 1, Queerwelten. Ausgabe 13.
Jawohl. Spooky 13 zur Spooky Season.
Die Halloweenige 13, genau. Ja, die ist, also, ich weiß nicht, ob der Verlag den Knopf schon gedrückt hat, dass sie in Druck geht, aber sie ist quasi so weit, dass nur noch der Knopf gedrückt werden muss. Und das heißt, dass sie auch zum Buchhorn erscheinen soll und wenn ihr sie da seid, auf dem Buchhorn auch kaufen oder mitnehmen könnt. Und ja, und ansonsten natürlich auch so vorbestellen.
Genau, abonnieren kann man ja immer und all sowas. Ja, wir haben dann auch, also leider nicht Lena und ich, sondern Heike und ich, was auch fein ist, haben auf dem Buchhorn ein Panel zum Thema Queerwelten, ein halbstündiges zusammen mit Jürgen Egelseer vom Amrun Verlag. Sind wir in irgendeinem Kellerraum und reden da All Things Queerwelten ich habe es heute noch nachgeguckt. 15 Uhr, glaube ich, steht im Programm.
Ja, 15 Uhr. Und,
okay, super. Von 15 Uhr bis ungefähr 15.30 Uhr. Und wir haben eine Doppellesung mit James Sullivan zusammen und lesen aus Ich Hannibal, also Christian und ich, zusammen mit James Sullivan aus Ich Hannibal. Und wir sind dann wiederum Dialog-GästInnen, wenn es aus James Sullivans Schlangen und Stein gelesen wird. Genau. Und das ist um 17 Uhr und dauert eine Stunde. Das heißt, wir haben quasi es gibt immer unterschiedliche Panellängen. Da wir aber zwei Bücher vorstellen, haben wir auch eine ganze Stunde bekommen, was cool ist.
Ja. Sehr cool. Dann kommst du nach Hamburg.
Ja, ich darf reisen. Ich darf bezahlt reisen nochmal dieses Jahr. Sehr cool. Ja, ich bin eingeladen worden beim kritikablen Quartett. Das ist kein Quartett, sondern das sind drei Leute plus Moderatorin. Wir reden da über nischige Bücher. Also wir sind drei Leute, die in einer wechselnden Zusammensetzung findet das statt. Ich bin jetzt nur diesmal dabei. Das ist auf Kampnagel in Hamburg. Und genau, wir sind drei Leute. Wir stellen drei Bücher vor. Wir haben dann jeweils diese Bücher auch gelesen und diskutieren da emsig drüber. Und ja, ich bin sehr gespannt. Das ist am 24.10. Warum habe ich das nicht eingetragen?
24.
Okay, wenn das ein Donnerstag ist, ist es.
Öffne unauffällig meine Kalender-App. Ja, am 24. um 20.15 Uhr.
Okay. Genau, um 20.15 Uhr dauert, glaube ich, irgendwie 90 Minuten oder sowas und findet live statt, aber ich glaube auch auf YouTube. Es gibt auf jeden Fall schon eine Ankündigung dazu auf dieser Kampnagel-Website.
Genau. Ja, genau.
Und ich stelle. Weil ich habe gedacht, irgendwas deutsch-progressiv-fantastisches muss ich vorstellen oder möchte ich auch vorstellen. Dann habe ich irgendwie so überlegt, wo ich nicht allzu tief drinstecke und habe mich dann doch für was entschieden, wo ich einigermaßen tief drinstecke. Ich werde nämlich Elektro Krause mitnehmen. So.
Yes, sehr gut. Ja, super.
Lena, du hast auch was vor.
Ja, genau. Ich wollte es jetzt nicht ewig auszeiten, aber genau, meine Schreibworkshops gehen gerade wieder los. Ich hatte gehofft, dass ich heute schon konkrete Termine verkünden kann, aber es ist zu viel hin und her noch mit meiner Planung. Ich muss sie morgen oder so nochmal genau durchgucken und schauen, wie ich das am besten hinbastel, dass alle da teilnehmen können, wo sie teilnehmen wollen. Aber es gibt jetzt wieder welche, so ab Ende Oktober bis irgendwann im November und ich, wenn ihr mir auf Social Media folgt, kriegt ihr das mit und auf meiner Website steht es sonst auch. Genau. Dann habe ich noch eine neue Erscheinung, auch zum Buchhorn natürlich, hoffentlich wird es noch gedruckt, Psyche mit Zukunft, eine Anthologie von Joel Rosenberg rausgegeben, die ich sowohl lektoriert habe, als auch einen Text darin habe, bei Ohne Ohren. Ohne Ohren ist nicht auf dem Buchhorn, aber es wird die Bücher beim Thorsten Loof Verlag geben am Stand.
Ah, sehr gut. Das wusste ich noch gar nicht. Cool, ja. Dann ist außerdem das Science-Fiction-Jahr 2024 erschienen und wir sind ja nicht jedes Mal im Doppelpack vertreten, aber in diesem Jahr sind wir wieder im Doppelpack vertreten. Es ging unter anderem schwerpunktmäßig um das Thema KI. Das heißt, wir haben beide einen Essay geschrieben, ich zusammen mit Christian und du ganz allein einen ganz langen Essay. All die harte Arbeit. Ja. Genau, und da gibt's ja auch jedes Jahr wieder Betrachtungen rund um die Science-Fiction-Szene, genau. Und Besprechung von aktuellen Büchern und all sowas.
Genau, dieses Jahr gibt's auch das fand ich ganz spannend, ein Gruppeninterview. Das hat Michael Wehren gemacht, der ist jetzt seit diesem Jahr als Herausgeber dabei, und er hat so ein ganz langes Interview gemacht mit mir, unter anderem auch mit Achimira zum Beispiel und Yvonne Tunert und ganz vielen anderen Leuten noch, die, also so ein bisschen zum Thema Stand der Science Fiction in Deutschland so und auch so, auch durchaus in Richtung auch progressive Fantastik passt, also ganz gut. Das ist da zum Beispiel auch drin und noch ganz viele Rezensionen und weitere Artikel und alles Mögliche. Und wäre ich ein größerer Profi als ich bin, hätte ich das Buch nicht unter meinen Laptop als Stütze gelegt und könnte es jetzt in die Kamera halten.
Ich hab's auch nicht hier, tut mir leid.
Okay. Genau.
Ja, dann haben wir in unserer kleinen Sonderfolge zu Anarchie Deco 1930, wo wir euch ja eine Szene vorgelesen haben. Das war die Folge, die Anfang des Monats rausgekommen ist. Da haben wir schon mal darauf hingewiesen, dass es sehr bald ein Crowdfunding bei Plot Bunny Games gibt, ein Rollenspiel-Crowdfunding, woran du maßgeblich beteiligt warst, Lena.
Ja, also.
Ja, wenn man halt so als Übersetzerin beteiligt ist.
Genau, also Ende des Monats wird voraussichtlich das Crowdfunding losgehen zu Dream Askew und Dream Apart. Zwei erzähllastige Rollenspiele, also eine von der Dice No Masters, also keine Würfel, keine Spielleitung, Reihe, wo man dann also dementsprechend jetzt nicht ganz viel Vorbereitung und Fancy-Würfel braucht. Genau, Dream Askew spielt man eine queere Gemeinschaft in der Postapokalypse und bei Dream Apart spielt man in einem jüdischen Städtel im 19. Jahrhundert. Genau, und das sind, glaube ich, auch so auf Englisch schon seit sehr vielen Jahren sehr einflussreiche Spiele, aber auf Deutsch gab es sie bis jetzt noch nicht.
Ja, super gut, dass die erscheinen. Und Andrea von Plot Bunny Games ist auch gerade hier. Vielleicht kommen wir ja später auch nochmal aufs Thema.
Genau. Ja, genau. Und also Andrea von Plot Bunny Games hat natürlich die meiste Arbeit gemacht, aber ich habe Dream Rescue mit übersetzt. Also ich glaube, ich habe es auch ganz komplett.
Super. Ja, Andrea schreibt gerade noch, das Crowdfunding geht Ende Oktober los. Offizieller Termin folgt in Kürze.
Ja, super. Genau, dann haben wir noch ein Release, nämlich von Anna.
Oh ja.
Die ja zusammen mit Eliana Badilak als Elana Bardini einen Romance-Romcom geschrieben hat.
Ist das euer Shipper-Name?
Tatsächlich ja. Tatsächlich. Wir haben gedacht, wir nützen die Gelegenheit und machen ein Amalgam oder so.
Ja, ja, großartig. Super.
Und das erscheint übermorgen, am 11.
Ja.
Und nicht nur, dass es erscheint, es ist sehr gut, kauft es alle. Aber vor allem gibt es übermorgen auch noch diverse Release-Events, also das heißt, sie gehen morgen, übermorgen los und gehen dann aber noch bis ins Wochenende hinein. Los geht's, glaube ich, am Freitag um 17 Uhr auf Insta Live, da bin ich auch dabei. Und dann geht es weiter noch mit weiteren Instagram-Live-Lesungen und Diskussionen und Gesprächen über Self-Publishing und so.
Ja, genau. Sehr cool. Willst du noch was zum Inhalt sagen?
Will ich was zum Inhalt sagen? Ja. Es ist keine Fantastik. Es ist eine kleine alberne Romcom. Aber sie wird schon teils recht, recht deep. Ich glaube, das darf ich so festhalten.
Ja, witzig. Also ich kenne es schon, ich habe es Korrektur gelesen. Aber
ja, Lena hat ganz wacker alle Austriazismen gejagt, die mir nie in den Sinn gekommen wären. Ich möchte die Türschnalle nennen.
Die Türschnalle war wunderschön, ja.
Ja, niemals in meinem Leben habe ich Türklinke gehört. Also, aber ja, jetzt weiß ich Bescheid.
Türschnalle. Okay.
Ja, yes. Ich habe davor noch nie Türschnalle gehört, aber ja. Genau. Ja, das ist ein sehr ein lustiges, aber auch ein bisschen trauriges und ein bisschen deepes und ein bisschen wholesome Buch. Also kann ich nur empfehlen. Ja.
Im Lehrermilieu quasi.
Ja, genau.
Ja.
Finde ich auch interessant. Also ich finde, dieses ganze Schulsetting hat ja schon sehr viel Tradition. Und ich finde, damals zu sagen, wir machen jetzt Lehrer. Also ich meine, es klingt ja auch ab und zu so ein bisschen an, ne? Irgendwie bei Sex Education oder bei Heartstopper oder so, dass man irgendwie denkt, eigentlich möchte ich die Romanzen von den Lehrern auch noch stärker sehen.
Bitte lass sie älter als 17 sein.
Gebt mir die Lehrer. Ja, cool. Ich bin sehr gespannt.
Ja, genau. Und als letztes?
Letztes, danach ist wirklich vorbei. Letztes,
das ist eine richtig gute Überleitung zum Thema. Gibt es ja das besagte Crowdfunding zu Anarchilikon 1930. Und das läuft auch gerade echt schon ziemlich gut, denn...
Ja, wir sind sehr zufrieden und glücklich.
Das erste Stretch Goal ist nämlich schon gefallen, was ich besonders im Auge behalten habe, weil das Stretch Goal war, dass ich es lektorieren darf.
Wir haben es auch heute an Lena geschickt. Wir haben die letzten Änderungen eingearbeitet, haben es Lena geschickt. Ja, das heißt, ab jetzt kann es lektoriert werden. Wir haben auch schon die Cover-Vorschläge. Also wir wollten damit ja vor allen Dingen, haben wir letztes Mal schon eine Folge zu gemacht, Cover, Druck und Lektorat damit und Korrektorat finanzieren. Und das ist jetzt alles schon im Kasten. Das heißt, alles, was jetzt kommt, ist zusätzlich, also ich lese das auch noch als Hörbuch ein, wenn ihr das wollt. Und das kriegen dann alle ohne einen Aufpreis und so. Also ja, ich freue mich sehr. Wir sind im Moment bei über 5.000 Euro und ich glaube, wenn wir das im November ausstrahlen, kann man noch genau einen Tag was draufwerfen, weil ich glaube, es läuft exakt bis zum 2. November.
Ja.
Das heißt, sollten wir es hinkriegen, die Folge tatsächlich zum 1. zu bringen, was ich aber glaube, dann kann man noch einmal irgendwie 20 Euro draufwerfen. 20 Euro kostet Print, 10 Euro kostet E-Book. Und es gibt noch irgendwas, wo man den ersten Teil auch dazu bekommt. Sowas halt.
Genau. Es gibt auch einen Alle kriegen mir Geld Bonus hier. Das finde ich auch immer sehr gut. Genau, das ist eine gute Überleitung, weil natürlich ja eigentlich auch so ein bisschen die Tatsache, dass der zweite Teil nicht mehr bei einem Großverlag erscheint, einerseits natürlich so ein bisschen ist, andererseits ist Crowdfunding aber gerade auch wieder so ein bisschen Motivation und Freude und Hoffnung für die progressive Fantastik gibt, finde ich.
Ja, es ist so dieses... Dann machen wir es eben selbst.
Ja.
Also, und es ist ja auch Nora hier. Das heißt, ich denke da auch durchaus an andere Projekte, die im Großverlag gestartet sind und auf irgendeine andere Weise weitergehen. Und ich finde, da steckt ganz viel auch dahinter. Dann machen wir es eben selbst. Und auch so dieses, dann machen wir es eben selbst, aber nicht ganz alleine, sondern ja, wir sind jetzt irgendwie viele Leute, die sich miteinander verbunden haben und wir kriegen das schon irgendwie hin. Das finde ich auch sehr schön.
Ja,
Vielen Dank auch nochmal, dass schon so viele Leute unterstützt haben oder gut zugesprochen, mitgefiebert, all sowas. Und ich freue mich auch auf die anderen Projekte, die so entstehen.
Mhm.
Wieder Side-Eye Richtung Nora. Ja,
genau. Ja, dann würden wir einfach mal ein bisschen in die Runde fragen. Also ihr habt ja vermutlich unsere Folge zum Thema ist die progressive Fantastik gescheitert gehört oder zumindest davon gehört, was wir so ungefähr, dass wir das jetzt ein paar Probleme sehen in dem ganzen Buchmarkt und Business und der Fokussierung Fantastik im Besonderen. Und da würde ich einfach mal die Runde fragen, wie nehmt ihr das denn wahr? Sowohl aus Lesende als auch aus Schreibende oder vielleicht auch Veröffentlichende?
So, Freiwillige vor.
Genau. No.
Als erste Person was zu sagen, ist immer am härtesten.
Kannst natürlich auch schreiben.
Warum nicht so ganz? Anno. Weil, also, man denkt dann so, oh, und jetzt reden gleich alle auf einmal rein und so, aber okay. Sonst mache ich gerne den Anfang.
Ja, sehr gern.
Wo ja gerade auch schon mein anstehendes Projekt erwähnt wurde und so etwas. Ich schreibe jetzt eine Fortsetzung, Die Helden sind tot, von Die Götter müssen sterben, ein Buch, das glaube ich, eben auch als einer der ersten Ableger der progressiven Fantastik gesehen wurde, die sich zumindest auch so benannt haben, im deutschsprachigen Raum. Und erst einmal zu der Folge. Ich habe die damals sehr mit einem großen Interesse gehört, diese Folge. Ist die progressive Fantastik gescheitert? Ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt. Ich glaube, auf Social Media habe ich ein bisschen auch die Rückmeldung gesehen, erstaunlich negativ die Folge und so etwas. Aber das ist ja auch nicht so schlimm an sich. Ich finde, es gibt, wenn es darum geht, sich zu überlegen, wie Endzeitkapitalismus gerade funktioniert und was für Auswirkungen auf den Buchmarkt hat, das ist alles enorm deprimierend. Mhm. Und umso wichtiger finde ich, wie er halt eben sagt, was ich glaube, was unglaublich wichtig ist für diese Bewegung, ist jetzt auch nicht zu sagen, wow, wir hatten jetzt nur, keine Ahnung, dieses Momentum von 2 Jahren, und es ist ganz schlimm, dass wir nicht erfolgreich sind in Großverlagen und so etwas, weil wir müssen leider auch ehrlich sein, dass dieses System nie dafür designt war. Und selbst bei den Titeln, die da eine Chance bekommen haben, haben sie eine wirkliche Chance bekommen? Ich glaube nicht. Sie haben nicht das ordentliche Marketing bekommen und noch viele weitere Sachen. Und ich glaube jetzt so diese Trotzhaltung von, wir finden unseren Weg und uns teilweise auch wirklich von Großverlagen abzuwenden und gar nicht auf deren Gnade zu hoffen, ist das Beste, was wir machen können. Gerade auch in einer Zeit, wo unglaublich viel Kommodifizierung stattfindet in Literatur, wenn man das Gefühl hat, es geht gerade nur noch eine bestimmte Form von Romantasy, wo Kunst jetzt auch noch eben, ich habe es auch schon angesprochen, durch generative KI nochmal devalued wird und so etwas. Hm. Ich glaube jetzt, dass wir sagen, wir erkennen den Wert unserer Kunst an, wir finden vielleicht auch alternative Wege der Finanzierung, wie es zum Beispiel Kickstarter macht und so etwas, sind gar nicht so schlecht. Und darüber hinaus, glaube ich, ist jetzt ein guter Punkt, dass wir auch insgesamt inhaltlich auch mal über die progressive Fantastik nachdenken können und darüber nachdenken können, so, was waren jetzt unsere Growing Pains, was wollen wir anders, was wollen wir besser machen. Ich glaube auch, dass da viele, viele Gedanken rumfliegen dazu.
Ja.
Ja, cool. Dankeschön.
Ja, danke. Ja, ich finde auch. Was? Ich bin ja immer so ein bisschen hin und her gerissen, so schon, ja, ich finde das eigentlich auch total cool. Und man sagt dir, nee, dann machen wir es halt selber und machen. Versuchen halt, das andere Wege zu suchen. Wenn es halt nicht so verdammt hart wäre, das Ganze irgendwie zu finanzieren, so, ne? Es ist halt irgendwie, wenn wir irgendwie das bedingungslose Grundeinkommen hätten, dann könnten wir alle so viel Fantastik machen und progressiv sein, wie wir wollten. Aber jetzt ist das aber gerade noch so ein bisschen.
Das wäre enorm hilfreich. Oder auch eben eine breitere Kunstförderung, damit einfach insgesamt die Mittelklasse nicht verhungert, was auch nicht ein Problem der letzten 2 Jahre ist, sondern etwas, das schon seit, ich glaube, Jahrzehnten wächst in Wirklichkeit. Und ich habe jetzt auch die Tage erst darüber nachgedacht. Also dieser Romantasy-Hype, wie wir ihn jetzt zum Beispiel auch haben, es ist sehr interessant. Aber meine Wahrnehmung ist zum Beispiel, dass der auch nicht von heute auf morgen kam. Man vergisst das so ein bisschen. Aber das ist definitiv auch dem geschuldet, wie lange da eine gewisse Sorte von AutorInnen, die vor allen Dingen auch spicy Sachen geschrieben hat, sich Spaces erkämpft hat im Self-Publishing- und Fanfiction-Bereich. Und die tragen jetzt die Früchte. Das muss man halt sagen. Für die war es jahrelang
auch nicht.
Ja, das
finde ich an sich auch echt gut. Ja. Also, genau. Es freut mich auch mega für alle, die da jahrelang immer so ein bisschen in die Ecke geschoben wurden.
Richtig. Ich finde es nicht gut, dass das sich jetzt eben so einschießt auf dieses eine, aber ich glaube, das ist etwas, was man irgendwie übersieht, oder man einfach so denkt, weil Romance ging ja auch immer, muss ich wirklich vor Augen halten, das ist schon eine bestimmte Form, die wirklich auch jahrelang überhaupt nicht gern gesehen war im Verlag, die jetzt ihren Erfolg feiert. Und die haben es geschafft, ihre Scharten auch analog zu erkämpfen in irgendeiner Form. Und ich sage jetzt nicht, dass wir es genauso machen müssen und dass das auch unsere große Chance ist, aber ich versuche mir das ein wenig vor Augen zu halten irgendwie, dass es doch ein bisschen komplexer ist. Ich fände es, würde es total feiern, würde, ja, hätten wir einfach diese besseren Bedingungen, wir haben sie leider nicht. Was willst du tun? Es ist halt, und es ist auch sehr undankbar, natürlich. Und ich glaube generell, dass Kunst auch gerade in einer Krise steckt, weltweit. Und es wird interessant zu sehen, was sich jetzt überhaupt daraus entwickelt. Meine Prognose ist, dass es jetzt auch wirklich sehr radikale Veränderungen geben wird insgesamt im Kunstbereich. Und ich glaube, dass gerade auch Kunst, die eine eigene Stimme hat, damit sie halt eben nicht so einfach kommodifiziert werden kann, damit auch jemand in der Firma nicht sagen kann, warum soll ich dich anstellen, ChatGPT kann mir das doch auch machen. Meine Prognose ist, das wird wichtiger werden. Und vielleicht wäre sogar ein cooler Nebeneffekt, weiß man nichts, wäre schön, kann auch komplett in die andere Richtung gehen. Gerade ist es so, dass alle sagen, ach, für Kunst muss man nichts mehr bezahlen, weil das geht ja eher alles ganz schnell und easy. Aber vielleicht kriegen wir es in die andere Richtung gedeichselt, dass wir dann doch irgendwie zeigen können, Kunst mit einer eigenen Stimme ist eigentlich gar nicht so leicht zu machen und du kriegst es halt eben nicht auf Knopfdruck und vielleicht darf das mehr bezahlt werden dann auch. Das, wer weiß, es wäre wünschenswert.
Es wäre so
wünschenswert, ja.
Auf jeden Fall.
Mag sich noch jemand zu Wort melden? Es gibt, also ihr könnt zum Beispiel auch aus LeserInnen-Perspektive, ne? Also Lena hatte das ja eben schon mal anklingen lassen. Also sowohl irgendwie, wie nehmt ihr das als aus schreibender Perspektive wahr, aber es ist natürlich auch genauso valide, ist aus lesenden Perspektive. Also keine Ahnung, habt ihr den Eindruck, es entsteht da irgendwie so eine Art von Kontinuität oder habt ihr den Eindruck, da hat es irgendwie Brüche gegeben oder irgendwie, es war ein Trend, jetzt ist es vorbei oder es war noch nicht mal ein Trend, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Anna!
Ja.
Ich habe mir gedacht, ich hebe auch die Hand.
Ja.
Ja.
Ich finde aus Leserinnenperspektive, dass, und es wurde schon an anderen Stellen angesprochen und es circelt ein bisschen back zu dem anderen Podcast, der viel früher aufgenommen wurde, aber dann später ausgestrahlt wurde, wo auch Nora dabei war, James und Judith. Fantastischer antike Podcast. Ihr wart zu dritt, oder? Ja, eingeladen.
Ja. Mit Michael Vier, genau, ja.
Genau. Und dass progressive Fantastik erfolgreicher wäre, ist also jetzt aus meiner Perspektive, wenn sie als E-Literatur vermarktet worden wäre. Oder überhaupt gesehen würde. Mhm. Weil im akademischen Bereich ja durchaus Interesse besteht daran. Und auch Interesse, da ein Geld in die Hand zu nehmen und Judith nach Irland zu schicken. Und so. Dinge, die halt so jetzt im deutschsprachigen Raum wenig passieren, ja, auf spannend, einer kommerziellen, ne? Da, oder, ja, also auf so einer Unterhaltungs-, sage ich unter Anführungszeichen, Literaturwissenschaft kennt keinen Unterschied zwischen Unterhaltungs- und sogenannter E-Literatur, ja, also, aber
ja.
Es ist schon interessant und es ist interessant, dass vielleicht, Gott, wie weit möchte ich in die Zukunft denken? Egal, dass in ein paar Jahrzehnten Leute sich die
Science-Fiction
Fantastik anschauen und das lesen werden unter einer Linse von, wie lese ich Kafkas Verwandlung? Lese ich es wortwörtlich oder lese ich es auch noch auf der Metaebene mit? Und ich glaube, das ist, ja, Nora sagte, glaube ich, undankbar. Undankbar für die Leute, die es jetzt machen. Und für die Zukunft dann so ein Schatz. Das wird super. Also ich hoffe, ich erlebe es noch. Ja.
Wir werden ja zum Glück alle von Romantasy-Vampiren gebissen und dann werden wir das alle noch erleben.
Ich hoffe wirklich, wir erleben das noch. Ich möchte nicht wie Kafka sein, erst sterben und dann sagen alle, oh, wie toll.
Ja. Das wäre schade. Das wäre schade.
Ich finde auch, ich habe vor kurzem von Melanie Rabe Der längste Schlaf gelesen. Melanie Rabe ist ja, ja, ich glaube, ursprünglich kommt sie aus dem Thriller-Genre. Ich habe aber keinen ihrer Thriller gelesen. Ich habe nur ihre letzten beiden Bücher gelesen, die ich bezeichnen würde, eigentlich schon fast als Urban Fantasy oder Schauerroman, würde ich sagen, war der letzte, also Der längste Schlaf. Und es war super interessant, weil sie so mit so einem ganz, ja, mit so großer Beharrlichkeit irgendwie alle Schauerroman-Tropes nimmt und dann unter so einer bestimmten Prämisse einfach so durchführt, so andere Sachen damit macht. Dann habe ich auch gedacht, da sind die Parallelen zur progressiven Fantastik, dieses Angucken der Tropes und dann ne, irgendwie was damit machen, was man noch nicht kennt, sind eigentlich total da. Und ja, sie ist aber halt, die hat ein riesen Publikum, schreibt Stipendien in Venedig und keine Ahnung, kriegt TV-Serien und all sowas. Sie schreibt natürlich auch wahnsinnig gut, ne? Also ich will gar nicht sagen, wir sind alle wie Melanie Rabe und sie hat das nicht verdient oder irgendwie sowas. Nein, ich bin schon, sie ist einfach eine sehr, sehr gute Schriftstellerin, was wir natürlich auch hoffen, dass wir irgendwie sind, aber können wir ja jetzt intern nicht so drüber urteilen, finde ich. Wir sind voreingenommen, biased. Ja, aber ich finde, da steckt eigentlich ganz viel drin. Also so an ich glaube, das Potenzial ist eigentlich da, dass Leute das super interessant finden und auch sagen, oh ja, geil, gib mir eine TV-Serie dazu oder was auch immer. Aber wir sind gar nicht in diesem Feld, wo das überhaupt in Frage käme, uns so wahrzunehmen, wie sie halt wahrgenommen wird. Und ich meine, es freut mich total für sie. Aber sie ist halt gar nicht unser, also ich finde, wir sollten sie auch mal in einen Podcast einladen, aber bisher ja. Sie so gar nicht unser Dunstkreis, obwohl ich finde, unsere Arbeit ist total ähnlich.
Ja, aber weil sie E-Literatur macht, ist es halt magischer Realismus oder irgendwie surreale, was auch immer. Und dann ist es halt kein Genre und dann kann man ganz viel Geld damit verdienen. So, ne? Also.
Ja,
Das ist ja, so finde ich voll oft so. Es gibt so viele Romane, die E-Literatur sind, die eigentlich fantastisch sind, aber es wird halt nicht gesagt, weil dann müsste ich es ja nicht verkaufen oder man müsste es in der anderen Sparte drucken und dann nur 10% der Exemplare oder so, weil, ne, also.
Ja, oder es wäre nicht eligible für Förderungen und Co.
Ja, das
ist. Was ja eine Sache ist, die ich wirklich schlimm finde, also dass es quasi gar keine Fantastikförderung gibt.
Nee.
Bis auf 2, 3 kleinere, ab und zu vielleicht ein bisschen höher dotiert, wenn man den letzten Seraph sich anschaut. Aber sonst, es ist.
Aber auch das war ja ein durch Gemeinschaft höher finanziertes Ding.
Genau.
Ne? Ja.
Yay, Gemeinschaft.
Yay, Gemeinschaft. Das hast du eben schon in den Chat geschrieben, genau.
Also, um das irgendwie vielleicht noch kurz zu erklären, ne? Also, der Seraph ist ja der Fantastik-Buchpreis, der immer auf der Leipziger Buchmesse vergeben wird. Und da ist jetzt letztes Jahr gab es eine Twitch-Spendenaktion, um die Preisgelder zu erhöhen.
Von Liza Grimm. Und
ja,
dann,
genau. Ist eine wirklich richtig gute Aktion einfach fand.
Ja.
Ja. Aber das, ja, muss, das war natürlich so ein bisschen aus der Gemeinschaft heraus. Ja, wir haben noch einen Kommentar, den lese ich jetzt einfach mal vor, von Anna, also nicht Sabini, Anna, Leserin und frühere Buchbloggerin. Als Autorin ohne Veröffentlichungserfahrung, stelle ich fest, dass vor 2021 noch besonders auf Litcamps und so weiter viel Fokus darauf lag, auf jeden Fall in große Verlage zu kommen oder überhaupt Verlage, auf jeden Fall von möglichst vielen LeserInnen gelesen zu werden. Und so scheiße das definitiv war mit all euren Büchern und vielen Fortsetzungen, ich fand schön, dass es gezeigt hat, dass man die richtigen Leute auch mit Self-Publishing und Vernetzung innerhalb der queer-progressiven Bubble erreichen kann und dass das auch viel wertvoller ist als vor ein paar Jahren, als vor ein paar Jahren der Ton.
Ja.
Okay. Ja.
Ja, cool. Vielen Dank.
Danke. Ja, das. Okay, Iva.
Sag. Ja, ich muss ein bisschen meine Wörter sortieren, weil man hier nicht mehr so frisch ist. Aber der Kommentar von Anna geht so ein bisschen in eine Richtung, was ich auch schon gedacht hatte, ein bisschen während eurer letzten Folge, zu der ich auch sehr viele Gedanken hatte. Wie massentauglich möchte man das progressive Fantastik als Ziel, sag ich mal in Anführungsstrichen, wird? Weil viel ist ja tatsächlich in der Indie-Szene entstanden über Self-Publishing. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an Leute wie Samina Jehansep zum Beispiel, die ja komplett im Self-Publishing unterwegs ist und super progressive Fantastik schreibt. Viel läuft über Kleinverlage, wie den Verlag Ohne Ohren zum Beispiel. Und da wird es ja auch weitergetragen. Das sieht man ja jetzt auch mit den Titeln zum Beispiel von Nora und von Eleanor Badilak. Und ich bin da ganz bei Anna, nicht Anna Sabini, sondern Anna aus den Kommentaren, dass es durch diese Medien ja durchaus sein Publikum findet. Und es ist halt so ein bisschen die Frage, ob man fein damit ist, wenn das quasi im Indie-Bereich bleibt. Oder ob eben der Wunsch eben weiterhin ist, dass es eben im Publikumsverlag ankommen sollte. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, damals, in Anführungsstrichen, als es mehr progressive Fantastik in den Publikumsverlag geschafft hat, so gerade bei Drömer Knau, hing ja viel tatsächlich an der Person von Liza Grimm, weil die als Lektorin da war und den entsprechenden Stoff eingekauft hat. Und sobald sie nicht mehr da gearbeitet hat, waren teilweise dann die Bewertung von den Stoffen auch wieder ein bisschen anders. Und ich fand es auf der einen Seite so gut und so wichtig, dass sie das entsprechend gemacht hat, weil dadurch sind entsprechende Stoffe in den Großverlag und in den Großbuchhandel gekommen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich immer so ein bisschen wackelig, wenn es an einer Person hängt. Deswegen, ich weiß nicht, kann man schon mal so ein bisschen über das Scope nachdenken. Also wenn man sagt, es ist die progressive Fantastik gescheitert, von was für einem Scope redet man dann überhaupt? Weil im Indie-Bereich wird es ja munter weiter gemacht. Aber man erreicht natürlich nicht so viele Leute. Was ich tatsächlich weiterhin durchaus als wichtig und wünschenswertes Ziel sehen würde, weil es einfach zur Normalisierung von dem Universum von Dingen beiträgt. Ja. Aber ja, ihr merkt, ich bin nicht so furchtbar eloquent, aber vielleicht kann man ja mit dem Gerampel ein bisschen was.
Nein, das alles, also ich finde das total nachvollziehbar, was du sagst. Ja. Also, dass es an so Personen hängt. Genau, Anna, du hast ja
auch gerade gesagt. Warte, aber ich wollte nämlich auch, Anna, du hast aufgezeigt, ich wollte auch ganz vorher noch, ganz kurz vorher noch was dazu sagen. Du warst auch noch nicht fertig, Lena, oder?
Nee, ich wollte nur gerade, also genau, es gab noch Sachen im Chat.
Genau, ich wollte nur kurz sagen.
Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, aber.
Genau, ich wollte nämlich auch sagen, dass das hängt von Personen ab. Das kann ich absolut und auf jeder Ebene bestätigen. Und finde das gleichzeitig gut, weil es zeigt, dass man auch Großkonzerne irgendwie unterlaufen, unterwandern kann und Dinge sneaky machen kann, wenn man da auch Verbündete hat, ne, wenn man Verbündete hat, die aus Überzeugung agieren. Finde es gleichzeitig aber auch, und das betrifft auch den Rollenspielbereich, finde ich, wo wir auch gesehen haben, dass sich Dinge getan haben, dass Dinge sich verändert haben, aber dass es voll davon abhing, ob da eine Person in der Redaktion saß oder im Lektorat oder wie auch immer, die sich dafür stark gemacht hat. Und sobald diese Person dann nicht mehr da ist, sind die Bücher auch nicht mehr, sind die wieder im generischen Maskulinum oder sowas. Ne? Also wir haben da ja ein konkretes Beispiel, die ist heute nicht hier. Wir nennen keinen Namen, weil sie heute nicht hier ist, wir sie nicht um Erlaubnis bitten können. Genau, aber es gibt... Und ich finde, das ist nicht das einzige Beispiel. Also es gibt mehrere Leute, die irgendwann, und das ist ja immer so, ne, einzelne Leute, die das alles irgendwie auf ihre Schultern nehmen, die irgendwann aus verschiedenen Gründen nicht mehr können. Vielleicht auch, weil da Burnout oder einfach generell das Ausgebranntsein irgendwie eine Rolle spielen. Und wenn diese Verbündeten dann weg sind, dann wiederum shiftet das Ganze einfach wieder in die bequeme Ausgangsstellung zurück, ne? Wie so eine Weiche, die man so die ganze Zeit halten muss. Damit sie eingestellt bleibt und sobald die Person weggeht, schnappt die einfach wieder und der Zug fährt wieder einfach geradeaus, wie immer. Same, same.
Ja. Okay, Anna, was wolltest du noch zu Eva sagen? Und dann?
Ja, und wir haben aber einige Kommentare rein.
Genau, die wollte ich dann gleich noch.
Anschließend, kommen. Okay, ich halte mich super kurz. Ich bin voll bei Eva. Nur muss ich ganz ehrlich sagen, ich denke dafür, dass sich, ich sage Hausnummer 50 und da sind wir teilweise in so Indie-Sachen schon gut dabei, wenn sich 50 Exemplare verkaufen, dann schreibe ich das, aber dann veröffentliche ich das nicht in dieser Art, dann verschenke ich das. Hm. Wisst ihr, wie ich meine? Weil dann mache ich mir nicht, oder nein, beziehungsweise kann ich mir nicht leisten, dann alle, die ich involvieren möchte, angemessen zu bezahlen. Love Education war ja auch da, haben wir mit Leuten zusammengearbeitet, mit denen wir so gern zusammenarbeiten wollten. Und wir haben keine fairen Dinge gezahlt. Also das muss man auch ganz ehrlich sagen.
Also mich habt ihr besser bezahlt als der Großverlag. Anna, da wollen wir mal nicht lügen.
Oh. Aber ich finde bei Queerwelten, das ist auch ein Beispiel, wir zahlen auch bei Queerwelten nicht annähernd das, was wir finden, was die Leute und ihre Geschichten wert sind. Also
ja, das ja. Die Herausgebenden. Ja.
Nein, das eh nicht. Aber also wir zahlen, ja genau, aber nee, aber also wie gesagt, das, was ihr mir gezahlt habt für das Korrektorat, das, wie gesagt, das ist mehr, als ich im Großverlag kriege. Das ist
Das ist nicht schön, oder? Also huch. Deswegen denke ich mir, das ist halt auch mitunter das Problem, dass dann Leute, oder oft sind es marginalisierte Leute, andere marginalisierte Leute, die mit denen sie zusammenarbeiten wollen, die sie halt nicht ausbeuten wollen. Und das ist schwierig. Und ich denke mir auch, gut, dann bevor ich es 50 Mal verkaufe und davon dann einen Anteil von 1 Euro, also ich habe 50 Euro verdient, dann ist mir das auch egal. Dann verschenke ich es lieber gleich.
Ja, voll.
Und das verstehe ich halt schon auch. Also wer daran arbeitet, einen Text veröffentlichungsreif zu machen, macht das nicht, damit es dann niemand liest.
Das stimmt.
Falls ihr wisst, was ich meine.
Ja, total.
Nee, das stimmt.
Ich wollte auch nochmal ganz kurz auf diesen Aspekt der Normalisierung eingehen. Ne? Also das meintest du eben auch, Eva. Ich finde auch, dass wenn wir jetzt sagen, naja, unser Publikum ist halt nicht bereit, wir finden uns jetzt damit ab, wir machen das nur für 50 Leute. Ich finde, was ich immer wieder gehört habe und ihr vielleicht auch, ist so dieses, ach, was ihr schon macht da in der Fantastik, das ist so cool und da können wir anderen uns irgendwie eine Scheibe von abschneiden. Das habe ich sowohl von anderen Genres gehört, als auch von anderen Medien, also zum Beispiel auch von Leuten, die Fernsehen machen oder Hörspiel oder irgendwie sowas. Ich habe es aber auch zum Beispiel aus dem Krimi-Bereich und ich weiß nicht, aus anderen Genres halt gehört. Und das finde ich halt auch, dass ich glaube, dass um da irgendeine Form von, und ich meine das jetzt gar nicht irgendwie elitär oder eingebildet oder so, irgendeine Form von Vorbildfunktion zu haben. Ne? Also nachgeahmt werden zu können, also ja, im Prinzip einfach ein Leitbild zu geben, so kann man über Transmenschen sprechen, so kann man nicht-binäre Menschen, Neopronomen, was auch immer einbauen. Oder
so
welches
kann man einen Roman Menschen, ohne generisches Maskulinum schreiben.
Genau, ja. Menschen mit Behinderung am Plot teilhaben lassen. Und also was ich finde, das ist was, wo wir schon irgendwie auf eine Weise vorausgegangen sind und wo andere Leute eigentlich das Interesse haben, auch dran teilzuhaben, auch wenn sie nicht Teil der Fantastik sind. Und ich finde, wenn wir da sagen, wir geben uns damit zufrieden, das im Self-Publishing für die 50 gleichen Leute zu machen, dann ist es einerseits eine Perspektive, die mir auch ein bisschen, also wo ich dann so denke, ist eigentlich schade drum. So, wir haben eigentlich, wir haben der Welt Dinge zu geben.
Ja, voll. Voll. Ja, okay. So ich.
Ja, sagen wir uns mal um Aldi.
Ich stürze mich jetzt mal so ganz kurz auf die Kommentare.
Genau, ich muss meinen Pulli schon ausziehen, so ein bisschen warm hier.
Genau, Nora hat nach dem Thema Förderung gesagt, dass sie selbst Leute kennt, die halt Förderung versuchen, ins Leben zu rufen. Also zum Beispiel, habe neulich mit einer Autorin geredet, die hofft, ab nächsten Jahr ein Stipendium für Marginalisierte machen zu können oder Leute träumen von weiteren Magazinen, selbstfördernd tätig zu werden und so weiter. So cool das ist, es ist schon öde, dass einzelne Menschen das aus Überzeugung tun müssen und nicht zuvor institutionell was passiert. Ja, genau das ist es halt. Ne? Es hängt dann an einzelnen Personen und wenn die einzelne Person dann ausgebrannt ist oder so, oder was anderes macht oder keine Ahnung, dann geht's nicht weiter. Genau. Und Anna, Kommentar.
Die andere Anna.
Kommentar ja. Anna. Oh Gott. Dann nehmen wir sie jetzt in Abgrenzung. Hat auch, ja. Genau, dass fehlende Bezahlung ein Desaster ist, definitiv mein Hauptfokus. Ich habe mich schon so dermaßen angewöhnt, allen Lebenslagen, auch als Geisteswissenschaftlerin, die natürlich keinen coolen Verlagsjob gefunden hat, dass es kaum noch auffällt. Innerhalb des Grundrauschens der Wut über den Kapitalismus, ja, ich fühle, war die Freude über gelingende Konzepte und Crowdfunding dann neu. Ja, das kann ich total nachvollziehen.
Dann lese ich mal Nachi vor, weil dann haben wir ein bisschen Abwechslung. Der deutsche Buchmarkt und gerade die Rezeption der Bücher erscheint mir immer sehr elitär und preskriptiv. Dass man dort nicht reinkommt, leuchtet ein. Und während ich mir als Leserin, egal ist, ob ich U- oder E-Literatur lese, spüre ich es eben an der Auswahl und der Vermarktung. Was ich sehe und wie ich sehe und in welchem Maß ich alles daran setzen muss, Dinge zu sehen. Genau, dass man aktiv überhaupt, ne, dass man, dann muss man sich ja erstmal zu bewusst sein, dass man da selber aktiv werden muss. Das ist ja schon ein Schritt, den, die meisten Leute vielleicht auch einfach nicht machen. Allein schon, dass Verlage ihre hauseigenen AutorInnen weniger vermarkten als ihre Übersetzungen, etc. Einfach, weil eine Übersetzung immer mit eigenem Hype kommt aus der englischen Bubble und man einfach vieles Marketings übernehmen, kopieren muss. Natürlich ist das einfacher, aber natürlich verkaufen sich die originär deutschsprachigen Werke weniger, wenn niemand den Hype macht. Am Ende machen es die AutorInnen selbst und auch dann wird es oftmals nicht geteilt von den Verlagen. Da will ich dann auch einfach nichts mehr kaufen bei diesen Verlagen. Und dann haben wir noch eine Rückmeldung von Andrea. Achso, jetzt hast du gar nicht dazu gesagt, ob du genannt werden willst. Aber da steht, kann das auch laut sagen, will aber nicht so reingrätschen. Also ist dir wahrscheinlich die Namensnennung. Ist okay. Ich zahle bei Plot Bunny Games meinen FreelancerInnen auch mehr als andere Verlage und trotzdem immer noch weniger, als ich gern möchte. Dafür gibt's dann immer noch Bonus, wenn das Crowdfunding gut läuft. Denn wenn der Verlag Erfolg haben soll, sollen auch die, die dazu beigetragen haben, daran beteiligt werden.
Ja.
Ja, das sehr gut.
Genau, finde ich auch sehr, sehr gut. Also, genau, ist ja auch gerade. Also, gerade so. Nicht englischsprachig oder keine Übersetzung, sondern originär deutschsprachig oder eine Übersetzung, aber ins Deutsche und dann noch Rollenspiele und dann noch Erzählspiele, das ist ja auch wieder so super nischig. Das, genau.
Und so. Iva meldet sich.
Jetzt aber Iva, genau.
Ja, mir war noch was eingefallen. Mir fällt gerade der komplette Stichpunkt nicht mehr an, den du gesagt hast, Judith, aber es bezog sich drauf, wieder in Richtung Normalisierung und aber auch ich sage mal Reichweite, und zwar sowohl für die Inhalte, die wie sie rezipiert werden, als auch das, was dann hinterher bei den AutorInnen ankommt. Weil auf der einen Seite, klar, es ist schön, wenn in einer kleineren, ich sag mal Indie-Self-Publisher-Kleinverlags-Bubble sich quasi eine Leserschaft findet, aber es wurde schon mal gescherzt, dass sich quasi die Fantastik-Bubble oder vielleicht auch gerade die progressive Fantastik-Bubble so ein bisschen quasi immer das Geld für die Bücher hin und her schiebt immer und das verlässt es quasi gar nicht.
Ja.
Genau. Und letzten Endes dann sind wir wieder dabei, dass Marginalisierte, die eh schon nicht viel an ihren eigenen Büchern verdienen, anderen Marginalisierten Geld für ein Buch geben, die dann wiederum für die Erscheinung der anderen Person, dann wandert es quasi wieder zurück. Und das ist schön und lieb, aber letzten Endes hilft es natürlich niemandem weit. Und aber dann ist man wieder bei Hashtag Produktionsbedingungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, warum es einfach gut wäre, wenn diese ganzen Stoffe auch einfach ein größeres Publikum finden würden. Und was Nancy geschrieben hatte, fiel mir noch ein, ja, mir ist das auch schon negativ aufgefallen, dass Großverlage mehr Marketing in Übersetzungen pumpen, weil die eine Fanbase mitbringen. Aber selbst das klappt ja bei progressiven Stoffen nicht besonders gut. Ich muss gerade wieder sehr verbittert dran denken, dass Gideon the Ninth einfach nicht weiter übersetzt wird. Und das hat eine riesige Fanbase im englischsprachigen Raum. Aber ich meine, es ist eine Buchreihe, die quasi ausschließlich aus queeren Figuren besteht, mit viel Sapphic Yearning und Leuten, die Figuren, die geschlechterübergreifend ihre Körper wechseln und
auch so wahrscheinlich, ja, und ja auch so weird und so abgefahren und so fucking brain mind fuck alles, dass ich weiß, also ich glaube, es würde kein deutscher Verlag jemals kaufen überhaupt, wenn das eine einreichen würde als Exposé.
Ja, plus auch wirklich einfach ein Queering von der Erzählweise. Wenn ich mir überlege, dass der zweite Teil, Harrow the Ninth, zu großen Teilen der Du-Perspektive geschrieben wurde, aus Gründen, die auch wieder mit Own Voice von marginalisierten AutorInnen zu tun hat. Und ja, ich bin mir gar nicht sicher, ist das dritte Buch jetzt überhaupt übersetzt worden? Auf jeden Fall wird die Reihe nicht weiter übersetzt. Das heißt, ja, es werden schon die deutschsprachigen progressiven AutorInnen nicht vernünftig vermarktet. Und selbst quasi die Stoffe, die eingekauft werden aus dem englischsprachigen Raum, die tendenziell mehr Budget kriegen, selbst die, wenn sie zu progressiv sind, kriegen nicht mal den Push. Und das wiederum finde ich super frustrierend.
Ja, same ja auch mit der Lady Astronauts-Reihe. Also, die geht ja auch nicht weiter.
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass auch was die Hypes angeht, also wenn es in Deutschland, wenn in Deutschland an den Hype angeknüpft werden kann, dann ist das oft, finde ich, schon so, dass eine heteronormative Romanze im Moment im Fokus stehen muss. Also das wäre ja zum Beispiel bei Gideon und Harrow schon mal nicht der Fall. So. Also das heißt, ich habe so einen, also es ist mein subjektiver Eindruck, aber ich habe schon ein bisschen den Eindruck, dass die großen Erfolge vom aktuellen so Romantasy-Trend auch ein Stück weit, wenn auch sicherlich nicht bewusst, aber so ein Stück weit auch irgendwie eine Art, naja, ich weiß nicht, ob Backlash das richtige Wort ist, weil ich finde, ein Backlash impliziert ja, dass es jemand absichtlich macht irgendwie. Aber so ein bisschen so dieses, wir gehen jetzt zwar, aber genug, ist genug damit. Und wir gehen jetzt wieder dahin zurück, ne, so. Ja. Wo wir uns alle in unserer Comfortzone mit wohlfühlen, natürlich nicht alle, aber ja, ihr wisst, wie es geht. Das funktioniert dann halt auch im Deutschen. Ne? Also so die Romantasy-Sachen, wo dann irgendwie das Mädchen sich in den Drachenreiter verliebt, das Mädchen sich in den Todsündenfürsten verliebt oder ne, solche Sachen. Die laufen halt auch im Deutschen, die haben auch im Deutschen ihren Hype, aber andere Sachen hier mit Sapphic Longing, die bleiben halt auf der Strecke. Ich möchte jetzt mal auch unterstellen, dass es auch nach wie vor an Queerfeindlichkeit in der Gesellschaft liegt.
Ja. Okay, ich lese jetzt noch den Kommentar von Nachi dazu vor, der passt gerade. Und dann haben Nora und Anna sich auch noch gemeldet. Genau, das Marketing ist keine Garantie, aber das liegt meiner Meinung nach daran, dass sie nicht dorthin gehen, wo die Audience dafür da ist. Queer Spaces zum Beispiel. Geht doch Kooperation mit queeren Marken, Vereinen und geht doch Kooperation mit vielen Markenvereinen und so weiter ein oder bei Lady Astronauts und deutsche Women in STEM Dinge. Das Vides-Marketing muss ja auch angepasst werden. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass Markus Heizkäufer in den Gideon kommen. Ja, das ist, glaube ich, leider sehr wichtig. Und wenn man das will, dann führt das auch an die Leute ran. Stichwort Zielgruppen kennen. Ja, voll. Ich meine, also Ich bin ja irgendwie vor einer Weile mal über Christian, da hat er mir ein so ein sehr cooles Fan-Video zu Gideon the Knight geschickt. Das ist so eine animierte, video-animierte Fassung dazu, die sehr gut ist. Und seitdem ist mein ganzes YouTube einfach voll von Fan-Videos dazu, weil das auf Englisch so eine gigantische Fanbase hat, dass selbst der Teil der Fanbase, der in der Lage ist, also so animierte, cartoonige oder gezeichnete Fanvideos zu machen, schon so groß ist, dass ich schon 50 von diesen Videos gucken konnte. Also dann weiß ich immer nicht, wie das auf Deutsch sich nicht übertragen lässt. I don't know. Ja. So, jetzt aber Nora.
Ja, also passt jetzt ein bisschen, weil ich hatte auch Gedanken bezüglich diesen, ne, Zielgruppending und sich vernetzen und so etwas, ne? Und ich glaube, was der progressiven Fantastik auch gut tun würde, wie sie gerade ist, damit wir auch eben dieses Vermeiden, es bleibt in einer kleinen Blase, wir wollen es nicht damit zufrieden geben, dass wir nur im Indie-Bereich bleiben, wenig gelesen und dass letztendlich dann einfach das Geld zwischen verschiedenen Marginalisierten fließt. Ich glaube, wir machen wirklich noch zu auf den Fehler, eben weil wir halt nicht diese Bestseller-Stoffe haben, unter anderem, weil wir auch gegen diskriminierende und nicht für uns ausgelegte Strukturen halt bisher vor allen Dingen geschrieben haben. Heißt das nicht, dass wir in einer kleinen Bubble bleiben müssen? Und ich glaube, es wäre einfach insgesamt gut, wenn wir da ein bisschen mehr eben die Fühler ausstrecken. Es gibt schon diese Ansätze von diesem akademischen Interesse, das man erweitern kann. Aber gerade auch, dass man sagt, man geht in andere Kunstfern. Progressive Fantastik macht auch aus, wie vielstimmig sie ist und wie multimedial sie sein kann. Und wir haben eine Menge, auch Queer on Voices zum Beispiel, in dem Genre, die, glaube ich, genau, einfach dann auch in die queeren Clubs müssen oder vielleicht Drag Artists zu ihre Lesungen einladen müssen und solche Sachen. Und dass wir dann einfach dann da auch aus unserer eigenen Verhaltenheit da so ein bisschen rauskommen. Wen hattest du vorhin erwähnt? Melanie Rabe. Ja, wir sollten frech jemanden wie Melanie Rabe anschreiben. Willst du was mit uns machen? Nur damit auch mal die Leute dann überhaupt vielleicht sehen können, das gibt es. Und dann können sie ja immer noch entscheiden, ob sie da sich dazugehörig fühlen wollen, ob sie kooperieren wollen oder nicht. Aber ich glaube, wir dürfen schon mit Selbstbewusstsein sagen, wir sind da und wir sind auch here to stay. Und das expandieren wir, glaube ich, einfach wichtig in jedweder Form. So.
Ja, das glaube ich auch. Mhm.
Genau.
Anna, möchtest du?
Auf jeden Fall versuchen. Ja. Anna, genau.
Ja, ich circle jetzt ein bisschen weiter nach hinten, nämlich wie Judith meinte, wir haben der Welt was zu bieten. Das habe ich gefühlt und dann habe ich mir gedacht, es ist schon amazing eigentlich, dass Leute sich an Strategien der progressiven Fantastik bedienen, sie sich quasi aneignen und das ist alles fair enough. Ja? Also darum ist ja Literatur etwas Lebendiges, etwas Vernetztes, etwas, wo ich mich anschließen kann oder sagen, nein, dagegen schreibe ich jetzt an oder wie auch immer. Aber ich finde es super spannend, dass dann die progressive Fantastik halt auf diese Sachen reduziert wird. Nämlich, was können wir wertschöpfend für uns rausholen daraus, aber dann anders machen und halt vielleicht das erfolgreicher machen, ohne mich mit einem Backlash, auseinandersetzen zu müssen. Weil ich erinnere mich an sehr, 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 sehr ungute Dinge, die passiert sind, ich möchte sagen, vor den 2020er Jahren, wo die Dinge dann noch schlimmer wurden. Judith und Christian wissen eh, also ohne Judith und Christian gäbe es jetzt, sage ich mal, gar keine, oder vielleicht nicht gar keine, viel weniger Leute, die in diese Richtung arbeiten und sich auch mit diesen Strukturen auseinandersetzen.
Dankeschön.
Und immer gerne, was gesagt werden muss gesagt werden. Dann muss ich jetzt auch noch Nuremon erwähnen, weil ich weiß nicht, aus welchem Jahr das genau ist. 2010, 9, 19. Es ist schon lange her. Nuremon hat damit angefangen. Danke, James Sullivan. So. Ja. Gut. Shoutout abgehackt. Nein, aber was ich finde und was ich super schade finde, ist, dass Leute progressive Fantastik nicht mal als Literatur lesen, sondern als didaktische Anleitung. Wie habe ich mich zu verhalten und wie? Als 1:1 Anleitung. Sie können nicht mehr oder viele Leute, die eigentlich Zielgruppe sind, schaffen es nicht, diesen Disconnect zu machen. Nein, oder diesen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ohne dass ich, dass es so klingt, wie ich es nicht meine. Aber der Anspruch, dass es eben ein didaktisches Ding ist, eine Anleitung, wie ich mich zu verhalten habe, finde ich super schwierig. Weil Nora kann das auch bestätigen, das macht gewisse fantastische Spielarten unmöglich, de facto.
Ja.
Dabei ist das ja das Schöne daran, dass das geht. Es geht. Ich kann progressive Dark Fantasy schreiben, ich kann progressiven Horror schreiben.
Ja.
Oder es versuchen.
Ich finde auch, dass es häufig, ich habe jetzt gerade die Beispiele selber so gebracht, ne, also dass es häufig Richtung, wie macht man Repräsentation richtig, geht. Und ich habe selber auch die Beispiele, ne, mit Transrepräsentation und sowas eben gebracht. Aber tatsächlich möchte ich eigentlich auch nicht, dass es wahrgenommen wird, dass progressive Fantastik wahrgenommen wird, als wie haken wir diese Repräsentation so ab, dass sie niemandem wehtut und wir aber unser Buch quasi komplett gemacht haben. Ne? Also so nach dem Motto, nach gegenwärtigen Maßstäben, gut, in Anführungszeichen so. Und das finde ich ist mir auch nochmal total wichtig zu sagen, dass es bei der progressiven Fantastik auch nicht darum geht, diese Dinge irgendwie so lehrbuchartig irgendwie vorzumachen und dass das auch etwas ist, was wir immer wieder irgendwie als Vorwurf hören. Also ich habe vor kurzem mal zum Todestag von Tolkien so ein Mini-Interview, ich glaube im SWR gegeben, im Radio und danach direkt wieder so von so fremden Männern so Kommentare auf Instagram bekommen, so nach dem Motto, ja, wenn nur, ich weiß gar nicht mehr, wie es formuliert war, aber so nach dem Motto, wenn man immer nur auf solchen Themen rumreitet, bleibt kein Platz mehr für die Handlung. Und dann denke ich immer so, ja, habe ich vielleicht in der kurzen Zeit nicht gut genug erklärt, aber du hast mich auch absichtlich missverstanden. So.
Ich wollte gerade sagen, du hast das schon sehr gut erklärt.
Lies das Buch, das kann man sagen. Lies das ganze Buch von vorne bis hinten im Kontext und dann reden wir weiter. Aber da scheitert es ja schon.
Ja, genau. Ja, Resa hat auch sich. Resa, du wolltest auch was sagen.
Resa ist fort. Aber Nora zeigt nur auf.
Ja, Resa ist.
Meld dich einfach, wenn du noch, ja, genau, wenn du doch noch was sagen willst.
Oh, hi. Entschuldigung, ich fange an zu reden, aber hab halt. Ist
gut. Ach so, okay.
Also, irgendjemand muss das heute passieren. Ich hab's jetzt übernommen. Ich wollte sagen, ich habe bei der Folge, der letzten Folge am meisten nicken müssen bei dem Gedanken, das, was wir schreiben oder verarbeiten wollen in der Kunst, geht so ein bisschen wieder mit dem, was viele Menschen gerade als Eskapismus haben wollen. Mhm. Wobei Eskapismus einen schlechten Ruf hat, weil eigentlich heißt es auch, man kommt wieder, wenn man ein bisschen weggelaufen ist und dann will man die Welt wieder zum Besseren verändern. Aber das fällt ja oft hinten runter wie so vieles. Und da musste ich am meisten nicken und dachte jetzt beim Gespräch übers Marketing und naja, wenn der Großverlag glaubt, er findet nicht das Publikum für die progressive Fantastik, weil das Publikum, was der Großverlag anspricht, halt seinen Eskapismus in der Romantasy haben möchte, dann ist das nicht der richtige Ort. Also wen, da denke ich auch, und ich schreibe ja nun keine Bücher, ne? Da denke ich auch drüber nach, wenn ich schreibe, für wen ist das und was soll das auslösen? Und ich schreibe wenig für Eskapismus. Und ich glaube auch, eben meine eigenen Lesegewohnheiten sagen auch so, naja, ich greife schon mal was, wo ich einfach mal rein will und an nichts anderes denken. Zur progressiven Fantastik greife ich aber, wenn ich neue Ideen haben will. Wenn ich eine neue Perspektive haben will und naja, jetzt schließe ich von mir auf anderes Lesepublikum und ich denke, naja, dann müssen wir zu den Leuten und mehr von denen finden. Es gibt mehr. Die haben alle, die es schon von der progressiven Fantastik wissen, die haben alle FreundInnen. Ja, also das, die holen wir noch dazu.
Das ist ein viral gehen.
Ja. Wenn der Großverlag es nicht schafft, also es tut mir leid, aber. Muss man halt selber.
Es ist natürlich auch, ja, es wird natürlich allgemein noch weniger gelesen als noch vor 10 Jahren oder so. Ne? Und,
ja, ich habe auch.
Viele sind dann auch einfach immer sofort raus, wenn sie Fantastik hören. Also ist mir auch schon passiert.
Dass, oh ja,
ne,
das
man redet so über Sachen und so. Ja, ich
immer genau. Noch?
So irgendwie, ja, und progressiv und queer und irgendwie marginalisiert. Ja, okay, klingt spannend. Ah, und es ist irgendwie Fantasy oder Science Fiction. Ah, nee, das ist gar nicht meins. Da komme ich, nee. Das finde ich so anstrengend, mich da einzulassen auf diese Welten und so. Das habe ich schon echt, also mehrfach gehört von Leuten. So.
Ja, ja. Ich habe tatsächlich auch noch einen Stichpunkt. Wir machen ja gar keine Stichpunkte, die auf unserer Liste sind. Eigentlich nur da, damit es hier nicht so dunkel ist, das Dokument, was ich da oben auf habe. Aber ich hatte das tatsächlich auch noch aufgeschrieben, dass Brock fand ja immer diese Politik so inne liegen und dass dem gegenüber halt dieser Trend zum nicht politisch sein oder nur sehr, sehr oberflächlich politisch sein, sich also gar nicht irgendwie großartig mit Dingen auseinandersetzen, die über irgendwie, keine Ahnung, einfache Slogans irgendwie hinausgehen, dass da halt irgendwie so in der Polykrise ja so diesen Trend einfach zu gibt. Und da wollte ich auch eigentlich noch nachfragen, ob ihr findet, dass man diesen Gegensatz irgendwie auflösen kann. Du hast da jetzt gerade schon ein bisschen was zu gesagt. Ob wir ihn überhaupt irgendwie auflösen müssen oder ob wir irgendwie einfach weitermachen und abwarten, ne? Also ob wir unseren politischen Kram einfach weitermachen, gucken, ob die Zeiten wieder anders werden oder ob wir es irgendwie so sneaky machen, dass wir es doch irgendwie den Leuten unterjubeln.
Ja.
Vielleicht unter dem Deckmantel von cozy oder von romantisch oder wie auch immer. Okay. Ja, auch dazu würde mich natürlich eure Meinung interessieren. Aber Nora zeigt noch auf.
Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wenn ich noch an alles erinnere, was ich sagen wollte. Es gab auch vor allem, es war vor allen Dingen, ach nee, kein Problem. Es gab vor allen Dingen auch mehrere Punkte, die Anna angesprochen hatte, die viel in mir ausgelöst haben. Und ich finde erst einmal, ich versuche das kurz zu machen. Ich finde sehr gut, dass du, man kann nicht oft genug daran erinnern, an die Ursprünge der progressiven Fantastik und was du auch gesagt hast mit der Aneignung, ne? Weil von meiner Wahrnehmung aus ist es schon so, dass wirklich auch ein größerer Teil der deutschsprachigen Buchbubble tatsächlich von dem profitiert, was Progressive Fantastik gemacht hat und dass auch über Fantastik hinaus bei gewissen Leuten eine Sensibilisierung stattgefunden hat. Und das äußert sich jetzt auch darin, dass es mehr bestimmte Repräsentationen gibt. Ich bin jetzt auch dabei, als Lektorin mehr im Hetero-Romance-Bereich zu arbeiten, da auch in die Großverlage zu kommen. Ich habe jetzt für mehrere Bestseller-Autoren in der letzten Zeit gearbeitet, Justine Pust, Marie Niebler und Carina Schnell, die sie auch alle dafür eingesetzt haben. Und das war ein Kampf, aber sie haben diesen Kampf bestritten mit Überzeugung, dass ich ihre Sensitivity-Readings machen darf und so etwas. Und aber da ist halt eben das Negative. Es ist einerseits gut, dass es passiert, schlecht ist, wenn unsichtbar bleibt, wer die eigentliche Arbeit macht. Und im Rahmen der Progressivfantastik wird natürlich auch gerne vergessen, dass die Vögte viel getan haben. Denn die Vögte haben auch eine Menge berechtigten, nötigen Streit vom Zaun gebrochen mit alteingesessenen Kollegen. Das habe ich absichtlich maskulin gehalten. Und jedenfalls. Und ja, ich finde es gut, diese Ursprünge zu würdigen. Ich finde es gut, sich vor Augen zu halten, es gibt diesen größeren Wandel. Und ich glaube, wichtig ist aber auch, und ich glaube, das dürfen wir einfordern, dass wir jetzt auch diese artistischen Spaces trotzdem, dass wir Teil davon sein dürfen und nicht nur hintergründig sein dürfen und wieder hinter den größeren Namen verschwinden oder hinter den Leuten, die es schaffen, eben erfolgreich den Mainstream zu schreiben, aber denen halt eben ihre kleinen Aspekte dann halt mitnehmen, bezüglich Repräsentation und so, die dann halt unsere Accounts mitlesen. Und es ist ja wahnsinnig schlecht, dass sie da was lernen. Und sie können auch nichts dafür, dass das System ist, wie das ist. Aber wir dürfen da auch schon den Credit vergeben, wie er gebührt. Und ich denke zum Beispiel auch darüber nach, ne, da sind wir jetzt über dem Thema hier Vernetzung und neue Räume erschließen und neue Bühnen erschließen und so etwas. Inwieweit es vielleicht doch möglich ist, dass wir sagen, wir finden da mehr Common Ground. Ein Problem, glaube ich, in der größeren Szene in der deutschsprachigen ist auch einfach, dass alle sind so Solo-Player. Und wenn dann jemand schon mal ein Bestseller-Autor oder Autorin ist, dann bleiben die auch nur irgendwie in dieser Bubble und es müsste eigentlich gar nicht sein. Es würde sich zum Beispiel schon enorm viel tun, wenn große AutorInnen auftreten und zum Beispiel sagen würden, okay, aber der Slot vor mir, den füllt eine marginalisierte Person, die ich aussuche, oder ich mache eine Lesetour und spare entsprechend Leute ein, oder das versuche ich jetzt vorzustellen mit die Helden sind tot und ich hoffe, es regt Leute an. Ich werde versuchen, Social Media Beiträge zu machen, wirklich Leuten zu sagen, mach das. Die Helden sind tot jetzt, die Fortsetzung von Die Götter müssen sterben ist ein kleines Projekt und da steckt noch nicht viel Budget drin. Aber ich hoffe, damit wirklich auch jetzt voll pretentious, eine etwas andere Kunstform vorstellen zu können. Und dieses Buch ist ja auch sehr besonders, weil es so viele Features hat, also so viele Gastbeiträge. Mhm. Und ich habe mir auch wirklich gedacht, warum kann es das nicht geben? Warum kann jetzt eine Bestseller-Autorin zum Beispiel, die gesagt hat, naja, ist eh cool, dass sie schon Sensitivity Reading nimmt oder so etwas, aber warum kann sie nicht ein paar Passagen zum Beispiel gezielt von der Own Voice schreiben lassen? Es wird als das deklariert, es wird als das extra bezahlt. Es ist mehr Sichtbarkeit für diese Communities. Es wertet die Bücher auf und es gibt dann auch Stimmen eine Chance, einmal dann doch gesehen zu werden in tausende Auflagen, die sie selbst nicht bekommen würden. Ich glaube, das ist eine Idee, die wir mehr pitchen könnten generell. Es ist mir irgendwie so ein bisschen gekommen in diesem Prozess von Die Helden sind tot.
Ja.
Und die Frage ist, wer sich dann darauf einlässt. Ja.
Mhm.
Ja,
genau. Also das.
Ja, ich finde, auch in einer perfekten Welt hätten wir ja weiter nach wie vor Lesungsförderung, was wir ja eine Zeit lang nach der Pandemie hatten, wie ich nicht müde werde zu betonen. Und bei sowas, also es wäre ja total geil, wenn in dieser Lesungsförderung quasi festgehalten wäre, bitte sucht euch immer noch eine zweite Person, die irgendwie die marginalisiert ist oder die unbekannter ist oder wie auch immer. Und dann gibt es immer Doppellesungen oder irgendwie sowas. Das könnte man ja machen, so wenn man das wollte, aber ach, es gibt ja generell keine Lesungsförderung mehr.
Ja.
Aber dann hätte man dieses Band-Vorband, also ohne das jetzt, ich würde natürlich nicht irgendwie jemanden als Vorband bezeichnen oder so. Aber halt so Leute geben halt auch ein bisschen ab. Das ist ja.
Ich versuche das auch gnadenlos so viel wie möglich zu machen. Also ich hatte jetzt im Juni eine Anfrage für eine Anthologie, über die ich da ist noch alles im Prozess und ich habe, es ist noch gar nichts angekündigt oder so, aber dann habe ich auch gesagt, liebe Herausgeber, hast du noch Bedarf an anderen AutorInnen, die irgendwie Science Fiction schreiben? Ich könnte dir da noch ein paar empfehlen, so aus den Queerwelten zum Beispiel. Da schicke ich dir gerne auch mal ein paar Tipps und so. Das finde ich halt einfach total wichtig, dass man so diese Netzwerke bildet auch, ne? Und dann versucht das so ein bisschen, wenn man schon irgendwie angefragt wird, dass man, also natürlich hätte er auch sagen können, nee, das Line-Up ist schon voll. Also, hat er aber nicht. Also.
Ja, cool.
Von daher, genau, ohne mich jetzt hier selbst völlig Lob holen zu wollen, aber das kann man ja einfach mal versuchen.
Genau, und es ist ja nicht so, als wäre das, es ist ja ein bisschen wie bei dem Standardbeispiel für Polyamorie, es ist ja nicht so, als wäre das ein Kuchen und der wäre irgendwann weg.
Nee.
Sondern wenn man das Spotlight bei einer Lesung ein bisschen teilt, wird das eigene Licht ja nicht weniger, so.
Ja, voll. Ich wollte noch, genau, ich hatte tatsächlich ein Buch, kam mir gerade in den Sinn, bei dem, was du gerade gesagt hast, mit kann man das so reinsneaken, das ist jetzt leider gerade ein englischsprachiges Beispiel, aber ich bringe es jetzt trotzdem mal. Ich habe zum Geburtstag ich das geschenkt bekommen von Malka Alder, The Mimicking of Known Success. Das ist eine Novelle, die gleichzeitig so ein Gaslamp Mystery ist, also halt was ja eigentlich so Sherlock Holmes Zeit ist. Es ist auch eine Sherlock Holmes Adaption, zumindest eine Sherlock Holmes Hommage, aber mit zwei Frauen halt. Und es ist auch noch Science Fiction und die spielt halt über dem Jupiter, also in so einer halt in so einer fairen Zukunft, wo die Menschheit die Erde weg verbraucht hat und den Mars dann auch gleich noch und dann sind sie irgendwie auf dem Jupiter gelandet. Und das ist auch halt vermarktet als cozy, als sapphic, das ist es auch alles, aber es hat so diese ganz viel noch so Climate-Fiction-Sachen drin, es hat so Sachen zur Neurodivergenz drin, es hat irgendwie Sachen zu so diesem, wie wollen wir, auf welche Zukunft wollen wir, wie schnell hinstreben irgendwie drin. Und das fand ich irgendwie echt ein gutes Beispiel, weil das habe ich gelesen und ja, es war irgendwie nett zu lesen, es war cozy, es war es passiert, ne, es war halt irgendwie so ein Mystery, aber ohne, dass jetzt irgendwie großartige, krasse Gewalt oder Action oder so passiert ist. Aber es war hinterher, dass ich dachte, ach ja, Mensch, das hat mir total irgendwas so Gedanken bei mir angeregt über so Entwicklung der Menschheit und Klimasache und ja, also das fand ich ein gutes Beispiel für dieses sneaky sneaken die Politik da so rein. Weil es war nicht vermarktet, also es ist jetzt super politisch Crime Fiction. Es war vermarktet, das ist cozy, Gaslit Mystery, Science Fiction, Sapphic Romance, Sherlock Holmes Hommage. deswegen konnte das kann man schon bringen. Also ja.
Ja, letztendlich ist das ja auch bei Eleanors Magie, Goldgewebte Herzen, das ist ja auch so ähnlich. Wobei da ja auch schon dann Leute gesagt haben, ja, schau mal, das war schon nicht cozy genug. Na gut.
Ja.
Ja, ich glaube, es ist jetzt ziemlich genau eine Stunde dabei.
Aber wir wollen natürlich nicht.
Nein, wir wollen euch nicht abwürgen. Genau,
das ist, wenn es noch Themen gibt, oder? Ah, ich wollte noch. Da wollte ich. Genau, eine Sache in unserem Dokument fand ich noch. Aber ich warte erstmal. Nora wollte, genau, mal. Es ist ja schon wieder ein anderes Thema, deswegen erstmal Nora.
Wir haben jetzt viel über Strukturen gesprochen, Veröffentlichungsstrukturen und so weiter, aber was mich sehr interessieren würde, und das könnte man noch größer in die Runde geben, ist vor allen Dingen auch, wie wir als AutorInnen denken, dass sich, wie sich progressive Fantastik entwickelt hat, wie sie sich entwickeln sollte, könnte. Ich habe da viele Gedanken dazu. Ihr habt das ja zum Beispiel auch angesprochen, dieses Checklisten-Ding, das ist jetzt ein größerer Kontext irgendwie, den ich sehe. Ein größerer Konsens, so. Den ich sehe, dass jetzt mehr Leute sagen, ja, eigentlich brauchen wir das nicht. Und es ist ja nicht mal so, dass progressive Fantastik jemals designt war, das so zu machen, dass gesagt wurde, ja, uns geht es primär um Repräsentation, geht es primär um sanfte Repräsentation, die muss so sein. Das war ja eigentlich nie das Ding. Aber irgendwie hat sich doch so eine, haben sich solche Stimmen dann herausgebildet. Und ich glaube, viele von uns können da auch, wenn es natürlich auch um Themen gibt, die uns am Herzen liegen, wenn wir selbst wissen, wie Diskriminierung ist, wenn wir sagen, oh, diese Themen, die sind schwierig für mich und so etwas. Vielleicht ist man doch mal auch mal so ein bisschen in Dogmatismus verfallen in der Vergangenheit. Und ich bin da teilweise, ich will nicht sagen weicher geworden, aber auf jeden Fall nuancierter. Und mich hätte einfach interessiert, wie das bei anderen so ist, welche Erkenntnisgewinne es auch in der Hinsicht gibt und wo wir jetzt dahin sind.
Ja.
Ja, cool, danke schön. Gute Frage.
Also ich, genau. Also meine Gedanken dazu sind auf jeden Fall, das wollte ich nämlich gerade. Also das, was du angesprochen hast, passt auch total gut auch zu der Frage im Dokument. Da hatte Anna noch die schöne Frage formuliert, ist die Absicht, Brockfand zu schreiben, inhärent zum Heiter Scheitern verurteilt, weil der Anspruch an immer fortschreitender nie abgeschlossener oder erreichbarer ist. Und ich finde, das geht so voll in die Richtung. Ne? Also es entwickelt sich ja die ganze Zeit. Es entwickelt sich die ganze Zeit weiter und die Sachen, also ich habe jetzt neulich nochmal eine Kurzgeschichte von mir rausgekramt, die war jetzt nicht alt, die war von 2020, glaube ich, vielleicht auch 21. Und die hatte ich nochmal ausgesucht, weil die zu so einer Ausschreibung passt, ob ich sie gerne einreichen wollte. Und dann habe ich sie so angeguckt und gedacht, die ist jetzt noch gar nicht so alt, aber die geht irgendwie nicht mehr klar. Da hatte ich so Sachen eingebaut, die irgendwie damals so gut gemeint waren. Also ein bisschen so das, was man damals vielleicht noch so gemacht hat mit irgendwie so Fantasy-Wesen und dann so als Rassismus-Metapher oder so. Wo ich inzwischen auch so denke, ja, kann man schon machen, kann man aber, müsste man, glaube ich, besser machen, als ich es hier gemacht habe und vor allem halt irgendwie dann nicht noch mit so einem Savior-Trope drin und dann habe ich die ganze Geschichte halt umgeschmissen, habe es alles rausgeschmissen und habe dann irgendwie eher so eine Kapitalismuskritik draus gemacht und habe dann auch gedacht, ja, wow, okay, das war jetzt gerade 4 Jahre alt und trotzdem habe ich schon gedacht, da habe ich aber seitdem echt noch dazugelernt, so.
Ich finde auch, was Nora gerade sagte, sie ist teilweise auch sanfter geworden. Ich finde auch, dass, also das ist ja auch immer, dass dieses progressive Fantastik auch so eine Selbstbezeichnung ist, bedeutet ja im Prinzip auch, dass wir mit uns selbst irgendwie oft kritisch sind. So, also nehme ich bei mir selber auch wahr, dass mir dann halt Dinge von vor 4 Jahren, vor 5 Jahren, wie auch immer, von vorgestern irgendwie nicht mehr gefallen oder dass ich da irgendwie denke, ah, da hätte ich doch oder irgendwie sowas. Und gleichzeitig sehe ich aber auch neue Stimmen, die ins Genre kommen, wo ich dann denke, ja klar, also gehört es dazu, dass wir denen gegenüber sanft sind. Ne? Also das ist ja auch ein Teil von Diversifizierung der Szene, dass man nicht bei Leuten 1000 Dinge voraussetzt, sondern dass man vielleicht auch mit einem Blickwinkel drauf schaut, so nach dem Motto, das ist halt die nächste Generation, ne? Also wir sind ja jetzt auch schon eine Weile dabei. Also ich veröffentliche jetzt seit 2011. Und natürlich wächst da eine Generation nach und natürlich muss jede Generation auch ihre eigenen Antworten finden und sowas. Und da bin ich vielleicht auch gar nicht Teil von und kann diese Antworten auch gar nicht, habe gar keine Deutungshoheit über diese Antworten, auch über diesen Findungsprozess dieser Antworten. Und da finde ich, gibt's halt auch viel. Wir haben ja gerade wieder einen Fall, ihr wisst vermutlich alle, wovon ich rede, wo eine Debütautorin mal wieder von denselben Leuten unfassbar ekelhaft in die Mangel genommen wird, muss ich jetzt einfach nochmal sagen. Und das ist auch wieder sowas, wo ich so denke, ja, da hatte irgendwer Beef mit jemandem, aus dem der Verlag gehört oder was auch immer und nutzt das dazu, um jemanden aktiv wirklich vom Schreiben wegzumobben. Und das ist was, ja, große Sprachlosigkeit. Also da müssen wir doch anders reagieren. Also ich meine, ich würde die sowieso nicht jetzt zur progressiven Fantastikszene zählen, aber allein, dass sowas passiert, finde ich einfach immer sehr abscheulich, wenn Leute versuchen, ihren eigenen Weg zu finden.
Ja, voll. Klar, also genau, Iva und Anna hatten auch noch Tiankop. Ich wollte noch kurz eine Sache ergänzen, die fand ich mich ganz spannend. Ich gebe ja auch immer diese besagten Schreibworkshops und der eine heißt ja auch nicht progressive Fantastik, sondern progressivere Fantastik, weil ich halt, ne, finde, es ist so ein Prozess. Man kann Dinge progressivieren, man kann irgendwie gucken, was man so macht und man muss jetzt nicht perfekt sein und die super progressive Fantastik mit Gütesiegel oder so schreiben. Und da hatte mal eine Person, die Datei genommen war, gefragt, wie ich das sehe. Darf man selbst von sich sagen, man schreibt progressive Fantastik oder ist das etwas, was die Lesenden und die anderen AutorInnen sozusagen beurteilen müssen, ob das gelungen ist und ob man das tut? Und da habe ich auch gesagt, ja, es ist echt eine gute Frage eigentlich. Und habe dann gesagt, naja, ich würde sagen, man kann auf jeden Fall sagen, ich schreibe mit der Bemühung, progressive Fantastik zu schreiben. Ich schreibe und bemühe mich um progressive Ansätze. Weil es ja halt einfach so ein, ja, ein Dazulernen ist und ein neue Sachen ausprobieren. So, okay. So, ich glaube, Iva war zuerst.
Und ich habe jetzt zwischendrin noch zwei weitere Gedanken aufgeschrieben, zu denen ich eigentlich sagen wollte. einmal zum Thema, wo entwickelt sich das hin? Es war anders gemeint, aber weil von das Stichwort Checklisten-Mentalität kommt, das wird ja auch oft, wenn progressive Werke weniger wohlwollend betrachtet werden, wird ja auch gerne von einer Checklisten-Mentalität gesprochen. Deswegen, da muss jemand Queeres, eine Figur of Color und so weiter drin sein. Das wird ja dann gerne als Abwertung benutzt. Ist das dann teilweise, dass sie existieren auf dem, was man vielleicht als gute Repräsentation vielleicht oder auch nicht bezeichnen könnte. Aber ich finde, was noch Schwierigkeiten teilweise hat, dann auch so angenommen zu werden, sind Nuancen in den jeweiligen Repräsentationen. So messy queers oder nicht komplette Vorbildfiguren of color oder behinderte Figuren, die jetzt keine irgendwie großartig inspirierende oder mitleidige Rolle erfüllen müssen und so weiter. Das ist eine, dass da mehr Nuancen sein dürfen, ohne dass gesagt wird, das ist schlechte Repräsentation, finde ich sowieso immer ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, wenn es wirklich um On-Voice-Erfahrungen geht und dann quasi das, was als gute Repräsentation gilt, aber quasi einer ehrlichen On-Voice-Stimme so ein bisschen widerspricht, finde ich schwierig. Und dann wiederum, es hatten so ein bisschen das Spotlight in der progressiven Fantastik ja vor allem Marginalisierung wie Queerness und Figuren of Color, was aber und ein bisschen, würde ich so in der Mitte ansiedeln, Behinderung, aber so Sachen wie Klassismus, Armut oder auch Neurodivergenz hatten relativ wenig Spotlight. Und ich finde, das kommt teilweise jetzt erst ein bisschen mehr. Ich würde aber vorsichtig sagen, das hatte seine Zeit eigentlich noch nicht. Und das dann auch ziemlich viel an Potenzial steckt und vor allem auch Raum, den entsprechende AutorInnen einnehmen können, um die entsprechenden Geschichten zu erzählen. Und zu guter Letzt, wenn man so ein bisschen fragt, kann progressive Fantastik überhaupt jeweils zum Ende kommen, ist ja eigentlich eine sehr philosophische Frage, weil was ist Progress und ist es jeweils abgeschlossen und wo fängt es überhaupt an? Weil jeder fängt an einer anderen Stelle an und ja, vielleicht rollt man dann mal die Augen über die jetzt quasi neu dazukommen oder die haben einen schon wieder komplett eingeholt. Aber ich finde, das ist eine sehr fast eine philosophische Frage, sowohl von einer schreibenden Perspektive als auch von einer lesenden Perspektive, weil wir ja letzten Endes trotzdem in einer bestimmten Bubble mit drin sind und wenn jetzt zum Beispiel meine Eltern Anarchie-Deko lesen, ist das vielleicht der erste Berührungspunkt, den sie mit einer Transfrau als Hauptfigur haben. Und das ist für die mindblowing, wo es für andere vielleicht gerade so eben Standard ist. Hm. Rant over.
Ja, voll. So, ich glaube, Anna war vor Nora beim Melden.
Ja. Ich wollte anschließen oder auf das Größere anschließen. Und zwar irgendwie, wieso machen wir das? Und ich glaube, dass die meisten von uns die intrinsische Motivation haben, Textkörper zu schaffen, auf denen andere dann aufbauen können. Und ich glaube, das ist auch der Aspekt, der lohnend daran ist, trotz allem. Mm. Und es ist alles ziemlich, ja.
Und die auch auf anderen aufbauen, ne? Also
genau.
Nicht nur auf den anderen aufbauen können, sondern die selbst natürlich auch auf
Sachen. Genau, aufbauen. Und dass wir nicht immer bei Null anfangen müssen. Und das ist, glaube ich, super wichtig. Und Leute, die uns immer wieder zurückwerfen wollen auf Null, und jetzt sei es, indem sie uns politisch-monetäre Förderungen entziehen oder indem sie irgendwelche Hasskampagnen machen, wo man sich fragt, okay, cool. ich glaube, das ist wichtig, dass wir trotzdem versuchen, dass etwas bleibt und auch öffentlich zugänglich bleibt. Also dieser Rückzug ins Private, ich denke jeden Tag darüber nach, aber ich habe es noch nicht gemacht. Und ich mir denke, das ist irgendwie nicht cool. Und vielleicht ist das auch das Einzige, was halt wirklich, ja, um pathetisch zu werden, wenn eine Person sagt, oh ja, cool, ich habe jetzt einen Vergleichstitel. Oder das geht auch. Ja. Und das wurde veröffentlicht. Denke ich, dann haben wir schon was gut gemacht. Dann ist schon etwas gelungen. Und das trifft, glaube ich, auf alle schreibenden Anwesenden hier zu, die ich zuordnen kann.
Ich glaube, auch mir kommt da wieder dieser, wir haben mal irgendwann in der Folge über Zuversicht, glaube ich, da haben wir mal über den Handabdruck, also den CO2-Handabdruck geredet, dass der Fußabdruck sowas total Persönliches, Privates ist, ne? Das, was du persönlich an CO2 ausgestoßen hast, indem du im Auto gefahren bist oder wie auch immer. Und der Handabdruck ist so dieses, was bleibend ist, also wie du mit anderen Leuten über irgendwas gesprochen hast und sowas, was so ansteckend ist. Und ich glaube, unser, also ohne dass wir jetzt das CO2 von progressive Fantastik berechnen würden, unser Literaturhandabdruck oder so, der ist, glaube ich, schon da. Und das müssen wir uns, wie Nora eben sagt, auch stärker bewusst machen, dass das so ist. Also vielleicht auch stärker irgendeine Form von Stolz oder auch Zuversicht entwickeln, dass der auch erstmal nicht weggeht. Also dass wir einen Eindruck, ja, einfach einen Einfluss auch aufgebaut haben, den wir ausnutzen könnten und sollten.
Es ist halt nur, also ich finde das voll, sorry Nora, gleich, ich wollte einmal noch, ich finde es halt manchmal einfach so frustig, dass, genau, wir haben irgendwie so ein bisschen dieses Standing, wir haben irgendwie diese, wir haben die Ressourcen, wir haben die Leute, so, aber, und ich würde auch, teilweise denke ich mir, oh ja, Mensch, daraus jetzt nochmal wirklich was machen, irgendwie gucken, dass man sich noch mehr vernetzt, dass man irgendwie so lobbyarbeitmäßig macht, dass man irgendwie guckt, dass man mehr in Veranstaltungen reinkommt, dass man irgendwie Lesungen organisiert, dass man versucht, irgendwie Fördermittel aufzutreiben. Aber dann bin ich so, ja, wer zur Hölle von uns soll das noch machen? Wir sind ja alle am Limit. Wir sind ja alle, ne, wir haben ja alle nicht die Möglichkeit, unsere Zeit da so zu investieren, wie wir es gerne würden, weil irgendwo muss das Geld herkommen, vom Schreiben kommst halt nicht so. Das frustriert mich manchmal wirklich, weil es, wenn es einfach so wäre, dass es irgendwie wirklich so eine, ja, irgendeine Form von Grundeinkommen oder dergleichen gäbe, dann könnte man da so viel mehr Zeit in so Sachen reinstecken. Ja, so. Frustende. Nun Nora.
Sollen wir sagen, dass Nora Nora jetzt das Schlusswort hat, so mehr oder weniger? Oder wie sie, weil die, ne, also wir haben die ersten Meldungen, dass Leute ins Bett gehen.
Ja, auf jeden Fall.
Super, genau. Dann würden wir dir noch einmal das Schlusswort übergeben, Nora. Ja.
Okay, puh, wie bringe ich jetzt diesen Punkt rüber und mache ein gutes Schlusswort?
Du musst kein Schlusswort machen. Wir geben dir einfach die letzte Rückmeldung. So.
Ja. Okay. Ich finde erst einmal sehr gut, mal wieder. Ich finde alles gut, was Anna sagt. Ich bin ein Fan. und ich finde sehr gut, was sie gesagt hat bezüglich, ne, Textkorpus aufbauen, dass wir aufeinander schreiben quasi. Und ich finde auch, das ist einer der Größtgewinner progressiven Fantastik überhaupt und etwas eben, was dann auch die Fantastik übersteigt. Etwas, was deutschsprachige Literatur erstaunlich wenig macht und mehr machen sollte. Und ich bin auch noch dabei, ich mache es noch nicht oft genug, ich sollte auch viel, viel mehr Intertextualität, viel mehr Querverweise auf KollegInnen, die ich feiere, in meinem Zeug bringen und so etwas. Aber wir kommen schon dorthin. Und dieses gemeinsame Schreiben und dieses Ausbrechen eben aus dieser auch eben, ich sag jetzt mal, egoistischen Solotour, die ja letztendlich dann auch einen Markt aufbaut, in dem dann irgendwie, der versucht eigentlich uns auch alle gegeneinander auszuspielen natürlich, ne, und nur die Harten kommen in den Garten, ein paar und so etwas. Ich bin so dankbar, dass progressive Fantastik ein enormer Gegenentwurf dazu ist. Und das ist, darauf können wir sehr stolz sein und das ist sehr erhaltenswert. Ein Punkt, auf den ich noch angehen wollte, weil es angesprochen wurde und weil ich darüber noch nachgedacht habe, war dieser Punkt, kann progressive Fantastik eine Selbstbezeichnung sein? Wer ist überhaupt die progressive Fantastik, die ominöse? Ich habe darüber nachgedacht und denke, ja, es kann es das sein, meiner Meinung nach, eben weil es ein Schreibansatz ist. Es ist für mich nicht eine Bezeichnung unbedingt wie Ally oder so etwas oder sogar Safe Space. Als das wird es, glaube ich, oft missverstanden und dann kommt dann eben auch die Kritik, du hast mir noch versprochen, jetzt alles ganz weich und es ist jetzt gar nicht meine Vorstellung, wie das ist. Aber eigentlich ist es ja nur die Versicherung, ich möchte vorwärts schreiben. Und ja, genau, wenn wir den Gedanken ja eben durchziehen, dann ist auch irgendein Detail dann zum Scheitern verurteilt, aber es ist ja eigentlich entlastend. Also ich finde das zumindest so, dass man einfach sagt, mein Wunsch ist, quasi voranzuschreiben und das bekommst du hier und dass das 1000 Formen annehmen kann. Ich glaube, das dürfen wir ein bisschen mehr vermarkten und natürlich auch dann werden es ein paar Leute dann missverstehen wollen, als die wollen uns vorschreiben und es gibt nur diesen einen Weg, aber wir wissen, dass es nicht so ist. Was ich, deswegen habe ich zum Beispiel auch keine Probleme, auch mich als dunkle Fantastin, als progressive Fantastin zu beschreiben, weil es für mich halt eben dieser Schreibansatz ist, was ich eben nicht mache. Und das sehe ich, dass andere das manchmal machen im Marketing, ist Dinge zu sagen, wie ich schreibe gute Repräsentation oder hier kriegst du einen Safe Space oder so etwas. Für mich ist das teilweise auch wirklich ausschließend, weil ich bewusst auch triggernde Themen anfasse. Ich habe Texte, die ab 18 sind, bei Design auch, dadurch, dass sie Horror und Dark Fantasy für Erwachsene sind. Und ich finde nicht, dass es sich mit einem progressiven Ansatz ausschließt. Leute streiten dann gerne darüber manchmal. Aber das ist okay. Und das Einzige, wo ich mir halt dann eben noch Gedanken mache, ist, dass ich halt eben schade finde und wo ich mich frage, kommen wir halt jemals davon weg, dass halt eben dieses Label der progressiven Fantastik, egal ob es dann selbst gewählt ist oder von außen zugeschrieben wird, dass es dann als eine Waffe verwendet wird, weil ich habe das erlebt und ich habe es immer wieder auch gesehen, auch bei anderen, dass eben sobald Leute denken, du besitzt jetzt die Frechheit zu sagen, du machst was Besseres oder du bietest hier einen sicheren Raum oder einen Raum für marginalisiert haben und so etwas, dann kann auch die Reaktion darauf, wenn nicht gefällt, was man tut oder es sogar als offensive empfunden wird oder so etwas, enorm viszeral sein. Und im Zuge dessen habe ich auch, es fällt mir noch auch schwer, dann darüber zu reden. Ich habe es ab und zu immer wieder getan, weil man dann auch nicht weiß, wer hört zu und wird mir dann auch wirklich zugehört. Werde ich ernst genommen oder wird mir nur wieder unterstellt, Frau Bensko verträgt keine Kritik oder so etwas. Aber mit etwas Jahren an Reminiszenz nehme ich schon auch wahr, dass auch Dinge, die ich erlebt habe, meine Rezeption, durchaus auch diskriminierend waren. Und ich sehe das auch bei vielen anderen People of Color, dass sie zum Beispiel gerade auch von weißen Queers und weißen Behinderten in der Rezeption halt von progressiver Fantastik auch durchaus diskriminiert werden. Und dass halt es als eine Einladung genommen wird, quasi, wenn man in diesem Genre schreibt und dann Lesende glauben, man erfüllt das nicht richtig oder Kollegschaft glaubt, erfüllt man das nicht richtig, dass man dann besonders niedergemacht wird und so etwas. Und das ist dann der Punkt, wo ich mich frage, wie können wir das verhindern? Und bisher habe ich keine bessere Antwort darauf, als zu sagen, eben, ja, eben auch jetzt das Nuancierte reinbringen, das Weichere mit reinbringen, eben noch mehr auf dieses Community-Building zu achten, noch hinter den Kulissen aufeinander zu achten, weil ich möchte ja auch nicht, dass das dann irgendwie die andere Richtung umschlägt und dass dann nicht mehr gesund kritisch über Werke gesprochen werden darf, weil das ist ja nichts, wogegen ich etwas habe und wo ich sogar denke, das ist essentiell für die progressive Fantastik, aber ja, aber diese ungute Behandlung von marginalisierten AutorInnen, die nicht genügen, aus welchen Gründen auch immer, das macht mir immer wieder Gedanken und das wird, glaube ich, auch noch länger so bleiben. Und ja, das, ihr könnt jetzt überlegen, wie ihr daraus noch ein positiveres Schlusswort vielleicht macht. Das war ein letzterer, größerer, kritischer Gedanke, den ich loswerden wollte.
Ja, vielen Dank.
Ja, genau, es gibt auch noch einen Kommentar. Genau, ich schließe nochmal deinen Kommentar an. Genau, es käme mir seltsam vor, wenn etwas selbsternannt Progressives nicht explorativ und experimentell wäre oder zumindest ab und an sein darf, vielleicht sogar sein muss, was Fehler und kleine Fehlschläge einschließen muss. Ja, finde ich auch. Finde ich total, also irgendwie, man kann ja nicht sagen, wir sind irgendwie progressiv und machen Sachen neu und gleichzeitig erwarten wir, dass alles perfekt ist und alle jedes Buch davon toll finden. Das macht, also es widerspricht sich ja selbst komplett so, ne?
Ja.
Und ich finde halt auch, also innerhalb der, ja, der Community, also klar ist es eh immer so, sobald irgendeine Community eine gewisse Größe von, weiß ich nicht, 3 Leuten oder vielleicht 10 oder so überschritten hat, gibt's ja immer irgendwie mal so Stress oder so. Aber das ist natürlich noch was anderes, als wenn so ganz systematisch dann womöglich Leute noch so auf den aller marginalisiertesten Personen da irgendwie drauf rumhacken. Und es dann ja auch nach letztendlich ob nicht mehr um Inhalt oder um Textkritik oder dergleichen geht.
Und ich glaube, wofür wir uns auch irgendwie hüten müssen, ist, dass wir Leute, die nicht unserer Meinung sind, zu unseren FeindInnen unbedingt machen. Also gerade, wenn wir schon für dieselbe Sache irgendwie streiten. Ne?
Genau.
Also da finde ich halt auch, wir können Texte voneinander scheiße finden, wir können Texte voneinander auf einer sachlichen Ebene, oder sachliche Ebene ist so ein Mansplainer-Wort, auf einer okayen Ebene diskutieren. Wir können uns auch über Dinge streiten und uneins sein und sowas. Aber ich finde halt, dass wir innerhalb von der Gemeinschaft, die wir haben, niemanden irgendwie als Feindin ausmachen sollten. Also das, ich glaube, dass das auch sowas ist, was im Internet immer sehr gut gefördert wird, weil es ja auch sehr klickbar ist. Also so dieser wirklich verfeindete Beef, den man so miteinander anfängt. Genau, und ich glaube, dass das auch sowas ist, was uns stark im Weg stehen kann, weil dann irgendwie drauf geguckt wird und gesagt wird, ja, guck mal, sind sich ja wieder nicht einig so, ne? So.
Ja, gut, das ist natürlich
die Bewegungen sind ja wertlos, die streiten sich ja auch
nur. Ja, das ist natürlich auch so ein linkes Problem generell, ne? Also es ging halt eher so, ja. Genau, nein zum Rage-Bild, ja, das finde ich auch. Also ich finde auch, mein Gott, ich habe auch schon Bücher gelesen, die irgendwie grob in die progressive Fantastik oder halt komplett da reingehören, die jetzt nicht so meins waren. Ja, wow, habe ich überlebt. Fand ich ja vielleicht ein bisschen schade. Muss ich aber nicht drüber. Also weiß ich nicht, gehe ich dann hin und mache da irgendwelche ewigen Beiträge dazu, dass ich dieses Buch jetzt so blöd fand? Nein, wenn mich jemand fragt, wie fandst du es, werde ich eine Meinung dazu sagen. Aber generell finde ich ja eher, ja, Sachen feiern, die man gut findet, bringt ja meistens mehr.
Genau, und ich finde auch, dass, was Nora eben meinte, dass wir halt auch einsehen können, dass wir manche Sachen vielleicht auch schlecht fanden für uns persönlich jetzt, weil wir sie vielleicht auch nicht aus der Perspektive verstanden haben, in der sie geschrieben worden
ja,
sind. Ne? Also,
zum
dass Beispiel. Wir auch einsehen können, okay, ja, das übersteigt jetzt vielleicht einfach meinen eigenen Erfahrungshorizont. Und Voll. Ich glaube, da ist sowas, wo dieses Weißsein Leuten total im Weg steht, dabei AutorInnen of Color immer 100%, ne, jedes Detail zu verstehen und dann resultiert das in irgendeiner ganz seltsamen Kritik, wo ich dann so denke, ja, oder du machst das jetzt halt mal nicht und denkst mal drüber nach oder keine Ahnung, bildest dich ein bisschen oder wie auch immer oder siehst einfach ein, dass es halt nicht für dich ist, so, ne? Das kann ja auch sein.
Ja, Andrea sagt auch noch, ja, differenziert zwischen ist nicht mein Geschmack oder ist problematisch, ist auch wichtig, ja. Total. Genau, also das ist, genau, oh, es kommt sogar ganz viel total, genau, ja.
Ja,
ja, genau, genau, mhm. Genau. Man kann natürlich sagen, okay, also das hatten wir auch mal in irgendeiner Folge, dass man immer dieses, habe ich die tollen Fachbegriffe vergessen, aber man kann ja immer so rezensieren, dass man möglichst nur die Fehler raussucht und alles zerpickt und alles aufzählt, was da jetzt problematisch oder schlecht oder so dran war. Oder man kann halt sagen, okay, aber was wurde versucht? Warum wurde es vielleicht versucht? Was davon ist gut gelungen? Was davon ist vielleicht nicht so gut gelungen? Wie könnte, also was, ne, irgendwie, und wie könnte man es vielleicht besser machen? Oder vielleicht weiß ich auch gar nicht, wie man es besser machen könnte. Ich kann nicht nur sagen, ich habe es jetzt nicht so, hat mich nicht so abgeholt. Das reicht ja auch manchmal, aber ja, generell, also als kleine Community sollten wir da, glaube ich, lieber schauen, dass wir da nicht in persönlich gegenseitiges fertig machen und haten und so abrutschen. Ja.
War das unser Schlusswort?
Es war auf jeden Fall eine Überleitung zum Audio, also zu der Ankündigung von Audio
Extra. Oh ja.
Genau, denn wir machen gleich noch ein Audio Extra und wollen ein bisschen.
Wenn ihr noch eine Viertelstunde Geduld mit uns habt.
Ja. Genau. Wir wollten jetzt gleich im Audio Extra ein bisschen noch was empfehlen, nämlich genau, dass wir und hoffentlich auch ihr hier, die der Live-Folge hier dabei seid, noch ein paar Empfehlungen ausspricht, vielleicht für Bücher, die in die progressive Fantastik gehören. Gerne natürlich auch originär deutschsprachige Bücher, die, wo ihr findet, die könnten noch mal ein bisschen mehr Liebe abbekommen, ein bisschen mehr Lesende abbekommen und dass wir einfach noch mal ein paar Sachen empfehlen. Das machen wir jetzt gleich im Audio Extra. Also bleibt bitte da, geht nicht aus dem Call. Wir moderieren jetzt nur einmal die Folge ab und dann.
Ja, genau.
Ja.
Okay, Anna, da du quasi Co-Moderatorin bist, hast du noch letzte Worte? Berühmte letzte Worte.
Mein berühmtes letztes Wort ist Gemeinschaft.
Gemeinschaft, in Großbuchstaben.
Ja, gut. In all caps.
In all caps, ja.
Ja, das ist doch ein schönes Ein-Wort-Schlusswort, genau. Das war unsere 71. Folge Quo Vadis, progressive Fantastik. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Instagram unter Genders for Podcast, auf Mastodon unter gendersforpod @literatur.social, auf Blue Sky unter @gendersforpod, per Mail an feedback@gendersfor-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.gendersfor-podcast.de.
Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt doch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
Wir hören uns im Dezember und sagen danke fürs Zuhören und unseren Patrons, die wir diesmal nicht komplett vorlesen, ein herzliches Dankeschön.
Ja, Dankeschön.